Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was eigentlich dieser deutsche Mittelstand, also was da für Hidden Champions irgendwo schlummern, wo jetzt leider in dritter Generation keine Kinder sind oder die Kinder einfach ganz was anderes machen wollen und es quasi per se zur Veräußerung kommen muss. Und ich meine, diese Nachfolgewelle ist eh in aller Munde. Da gibt es so wahnsinnig beeindruckende Firmen. Und wenn man vorher in der Unternehmensberatung war oder in einem internationalen Konzern im Vertrieb gearbeitet hat, dann beeindrucken einfach diese Potenziale. Ja. Über Jahrzehnte kannst du dort riesige Wertsteigerungshebel ziehen und gleichzeitig für eine Familie, die nicht weiß, wie es weitergehen soll mit dem Familienunternehmen, eine sympathische Alternativlösung zu den klassischen strategischer Konzern oder Private Equity. Mhm. Es ist natürlich voll personalisiert, individualisiert auf das, was wir aus der Konversation, aus vielen Gesprächen hören, dass die sich vorstellen. Da gibt es ja unterschiedliche Themen, die jedem Einzelnen von denen wichtig sind. Und dann probieren wir dann eine ganz individualisierte Nachfolgelösung anzubieten. Man braucht einfach auch diesen Glauben, dass wenn man was tut, dass dann auch was passiert. Und wenn man das mal hat und wenn man da mal Blut geleckt hat, dann ist man so in Bewegung und wie du vorher gesagt hast, dann kriegt man da Rückenwind, dann bewegt sich da was und dann kommt auch so eine kleine Magnetwirkung, dann kommt ja irgendwie der Zufall auch zu einem, dann erarbeitet sich das Glück und am Ende macht das Unternehmertum einfach so viel Spaß. Ja.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Heute freue ich mich sehr, Konstantin Dreyer von Dreyer Capital begrüßen zu dürfen. Wenn ihr jetzt verstehen wollt, was Bitcoin Investments, eine Angestellten-Tätigkeit im technischen Außendienst und 3 Private Equity Deals in einem Jahr gemeinsam haben, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Herzlich willkommen in München, Konstantin.
Hallo, servus.
Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir steigen jetzt wieder ein in eine sehr, sehr unternehmerische Reise, auch in eine Investorenreise, freue ich mich drauf. Ist ja bei euch so ein etwas ungewöhnliches Setup. Aber das Ungewöhnliche zieht sich ja durch deinen ganzen Werdegang. Vielleicht holst du uns mal vorne ein bisschen ab.
Ja, gerne, gerne. Also, wenn man da mal ganz vorne anfängt, ich glaube als Kind, da wird man in der Schule oft gefragt, was machen deine Eltern? Dann zeichnet man ja so Skizzen oder schreibt so Profile von den Eltern und die Kinder von den Ärzten und von den Rechtsanwälten und von den Polizisten und Feuerwehrleuten, die haben es ja da relativ einfach. Und wenn du halt so ein Unternehmerkind bist, dann fragst du dich selber immer, was soll ich da eigentlich zeichnen? Ich weiß ja gar nicht genau, was meine Eltern machen oder was mein Vater macht. Und das sind so die ersten Berührungspunkte mit Unternehmertum, an die ich mich erinnern kann als Kind. Das geht natürlich auch dann Hand in Hand mit, dass natürlich dann dein Vater selten zu Hause ist und da oft auch wenig Geld da ist. Und bis man das dann versteht, also warum und wie und wozu, da vergehen dann viele Jahre. Also ich habe dann auch oft probiert, irgendwie meinen eigenen Weg zu finden, dann wieder probiert, genau das Gleiche zu machen. Man eigentlich in so einem ständigen Wechsel, wo man quasi so testet, ob das für einen was ist. Mhm. Ja, jetzt heute sitze ich hier als Unternehmer, jedenfalls Vollblutunternehmer, voll überzeugt. Aber dazwischen waren viele Stationen und ein ziemliches Abenteuer. Mhm.
Lass da mal einsteigen. Hast du ganz klassisches Bachelorstudium gemacht oder wie kann man sich's vorstellen?
Ja, ich glaube, das Komplizierte fängt schon viel früher an. Also ich wurde schon mit 5 eingeschult, weil da ging mein Nachbar in die Schule. Das war mein bester Freund, der war ein Jahr älter. Also bin ich da gleich mit. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ein Kind da ordentlich überfordert ist, wenn da alle anderen älter sind. Also ich habe mir eigentlich in der Schule von Anfang an extrem schwer getan. Das äußert sich dann meistens im Verhalten, aber ich glaube, das hat auch viel einfach mit der Geschwindigkeit und mit der Kompetenz zu tun, dass man einfach nicht versteht, worum es geht und sich dann ein bisschen anders behaupten muss. Und dann ging ich ins Gymnasium und da wurde es dann richtig kompliziert. Eigentlich so kompliziert, dass ich da fast von der Schule geflogen wäre und dann meine Eltern mich nach England in ein Internat geschickt haben, was ich eigentlich ziemlich aufregend fand. Ich fand es schon richtig cool, so ein bisschen Hogwarts-Style, ohne fliegende Sachen. Aber da gab es viel zu tun, da gab es richtig gute Lehrer, die auch einen motiviert haben, auch zu lernen. Da habe ich zum ersten Mal was gelernt, zum ersten Mal eine gute Note bekommen, also auch diese Erfolgserlebnisse. Da ging es aber nicht nur um Akademisches, da ging es zum Beispiel auch um Sport, da ging es auch um Musik, um Kunst. Also da wurde jedes Talent gefördert. Das hat mir sehr gut gefallen. Da konnte irgendwie jedes Kind sich entwickeln. Und dann hatte ich zum ersten Mal ein bisschen Selbstvertrauen, kam dann wieder zurück nach Österreich, war dann wieder an dem Punkt, wo es so Richtung Studium ging. Und da habe ich dann einfach mal das Gleiche gemacht, was mein Vater studiert hat und habe da Ingenieurwesen studiert, an der TU in Graz, also in Österreich. Mhm. Und das war dann wieder eine andere Welt. Also so ein Ingenieurstudium weiß man eh, kennt man eh, hat zu Recht einen harten Ruf, weil das dann nochmal vom Lernaufwand so das 10- bis 100-fache von dem, was man vorher gewohnt ist. Mhm. War da auch ein paar Mal an dem Punkt, wo ich sage, okay, das ist nichts für mich. Ich werde jetzt Kindergärtner oder Physiotherapeut. Und mein Vater hat immer gesagt, okay, du kannst aufgeben, aber davor musst du es einmal richtig probieren. Ja. Dann habe ich es mal richtig probiert. Dann hatte ich auf einmal gute Noten auch auf der Uni. Mhm. Da war dann wieder ganz ungewohnt für mich. Da waren dann die Ausreden weg. Also es war quasi immer so eine Balance zwischen, was glaube ich, was ich kann, was glaube ich, dass ich nicht kann. Und dann so dieses Kalibrieren von dem Selbstbild, von Selbstvertrauen, mhm. bis dann am Ende auch ein guter Abschluss war auf der Technischen Uni. Mhm. Dann ging es ins Arbeitsleben, nächste Herausforderung. Da habe ich dann, das war eigentlich dann schon eine ziemlich unternehmerische Geschichte, da wollte ich eigentlich zuerst mal einfach ein Bewerbungsgespräch üben und ging zu einer Firma, wo ich gar nicht arbeiten wollte, einfach nur um diesen Prozess zu üben. Das war auch in der falschen Stadt, also das war dann noch in Graz, aber ich wollte wieder nach Salzburg ziehen. Mhm. Und dann ging ich da so hin und dann hat der so erzählt, ja, habe ich die gefragt, ja, was ist ihre Strategie, Vertriebsstrategie so für Österreich? Und haben die gesagt, ja, sie bewerben sich hier für die Stelle in Graz. Die wollen wir besetzen jetzt und nächstes Jahr suchen wir dann wen in Westösterreich, Salzburg oder ähnliches. Da habe ich gesagt, ah, wenn es ja, wenn es sein muss, dann würde ich für die Arbeit auch nach Salzburg ziehen. Dann waren die ganz begeistert und mir hat es zufällig reingepasst und es hat, waren so kleine Momente, wo man halt merkt, wenn man was probiert im Leben oder auch was riskiert, ohne viel Risiko zu nehmen, dann wird man da manchmal mit ganz unerwarteten Geschenken vom Leben belohnt. Ja? Und irgendwie, manchmal ist es naiv natürlich, wenn es nicht funktioniert und dann manchmal wirkt es total abgeklärt, wenn es dann funktioniert, aber eigentlich ist es einfach immer diese Abenteuerlust und dieser Mut und so zieht sich das durch meine ganze Karriere eigentlich oder durch mein ganzes Leben. Ja.
Das heißt, du hast mit 24, 25 warst dann fertig mit dem Studium, genau, ja. Hast dich auf die Stelle beworben, was war das für eine Stelle?
Technischer Außendienst, also klassischer Vertrieb. Ich fand die Stelle spannend, weil irgendwie als Ingenieur da weißt du dann nicht genau, wo ist eigentlich mein Platz in dieser Wirtschaftswelt, weil einerseits bist du der volle Technikexperte, andererseits gibt's ja da noch so viel mehr, da gibt's ja die Wirtschaft, da gibt's ja Sachen wie Marketing und in alle Richtungen und ich dachte im Vertrieb, da kombiniert das so ein bisschen die Technik, das Soziale und die Wirtschaft. Also ich hatte auch während der Uni ein Startup gegründet. Das war ein soziales Startup. Also ich wollte auch jedenfalls im Austausch bleiben mit Menschen und nicht dann wie alle meine anderen Studienkollegen zu irgendeinem Ingenieurplanungsbüro gehen und dort den ganzen Tag irgendwas rechnen, sondern ich wollte raus, ich wollte Firmen sehen, ich wollte ja wieder unterwegs sein, ein bisschen Abenteuer on the road und das war der Job.
Was hast du da für Produkte verkauft?
Das waren Pumpen, Flüssigkeitspumpen, Wärmetauscher, Ventile, also Komponenten für die Industrie, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, alles Mögliche. Das war eigentlich, ich fühlte mich immer wie ein selbstständiger Unternehmer, weil diese Firma, die hat es nicht sehr gut gesteuert. Also ich war da im Westen, die Zentrale war da im Südosten und ich war sehr selbstständig unterwegs und am Anfang dachte ich mir, ja, was soll das eigentlich? Warum sagen die mir nicht eigentlich ganz genau, was ich zu tun habe? Ja, ich weiß, ich kann das ja nicht. Die machen das seit 10 Jahren, der Geschäftsführer seit 30 Jahren. Warum sagt er mir nicht jeden Tag, was ich zu tun habe? Und natürlich im Umkehrschluss heißt das, dass du natürlich selber anfängst, dir zu überlegen, okay, wie kauft eine Firma ein? Was brauchen die für Sachen? Da Kaltakquise betreibst, in der Gegend herumfährst. Das waren so viele leeren Kilometer dabei. Aber es macht halt dann Spaß. Irgendwo trifft man dann, hat man dann so einen Lucky Punch. Dann ist da der erste Neukunde, den du generiert hast, den du akquiriert hast und du merkst da so, wie das funktioniert. Ja, also wenn du da wenig beitragst, dann ist natürlich nur ein Preiskampf. Aber wenn du da probierst, eine Beziehung aufzubauen zu diesem Einkäufer, zu diesem Instandhaltungsleiter, zu diesem Produktionsleiter, dann erzählt er dir ja von seinen Problemen. Und da weiß ich noch genau, da war so eine Brauerei und da wollte ich immer eine Pumpe hinverkaufen. Und der hat mir dann immer nur die Preise von den Konkurrenten genannt. Und ich fand das so wahnsinnig langweilig. Ich dachte mir, warum bin ich überhaupt hier, wenn du eh unsere Produkte kennst und wenn du eh weißt, was jedes kostet. Ja, dann wähl halt irgendeins aus. Und er hat gesagt, er weiß nicht, welches er sich auswählen soll, weil er braucht dann noch einen anderen Teil. Und er weiß dann nicht, wie die zusammenpassen. Und dann braucht er noch einen dritten Teil. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, bei uns gibt's alle diese Teile, ja. Und der war dann ganz begeistert. Wirklich, das wusste ich gar nicht. Und so, ja, dann bitte ein Angebot, dann beziehen wir das über Sie. Und dann ging ich da raus und musste erstmal diese anderen Teile irgendwie finden von anderen Lieferanten und ich fand das dann total lustig und habe mich dann gefühlt wie ein Projekt.
Auch wieder so ein Beispiel.
Projektentwickler ging dann zu diesen Lieferanten und musste dann denen die Zeichnungen bringen und die haben das dann für mich konstruiert und am Ende war das dann, wenn die Komplexität steigt, dann sinkt ja auch das Gespür für den Preis. Ja, dann weiß der ja nicht mehr genau, wie viel ist da jetzt Dienstleistung, wie viel ist da jetzt Materialkosten. Und am Ende konnte ich dem dann ein riesen Projekt verkaufen, wo dann unsere Pumpe nur ein kleiner Teil war und vielleicht 50% von diesem Umsatz gingen dann an Subunternehmer. Aber ich war total happy, ja, und ja, und mein Chef nannte das dann ein Lucky Punch und dann war ich dort raus, weil ich mir dachte, hey, wenn du mein Business Development nicht honorierst, dann muss ich mir was anderes suchen. Ja.
Ach so, wurde dann nicht honoriert. Mhm. Wie lange warst du dann da?
Ja, ich bin ja generell sehr ungeduldig, also das war dann ungefähr 1,5 Jahre.
Okay, wo ging es dann hin?
Ja, dann wollte ich eben tiefer rein in die Unternehmen, also das hat mich inspiriert, da gab es noch 2, 3 andere Beispiele, wo ich eben aus so einem Produkt quasi so ein System oder so ein Projekt gemacht habe und ich wollte dann in die Unternehmensberatung, ich wollte eigentlich in eine operative Unternehmensberatung, also nicht so Strategie mit dem CEO, sondern wirklich in der Fabrik, was kann man besser machen, Kosten einsparen oder auch im Vertrieb Umsatz steigern, also eher das Handwerkliche. Auch meine Noten waren natürlich nicht so, dass man da bei McKinsey oder BCG eine Chance hatte. Mhm. Also McKinsey kannte ich natürlich schon mein ganzes Leben, weil mein Vater war bei McKinsey. Also ich kannte schon diese Brand und ich kannte mich auch in diesem Ökosystem aus. Und ich ging dann zu einer kleinen österreichischen Boutique in Wien, SAS Unternehmensberatung. Mhm. Und hat mir sehr gut gefallen, weil die gingen eigentlich direkt rein in diese Unternehmen, klassisch Effizienzanalyse, Aktivitäten erheben, also zuerst mal analysieren, dann konzipieren und später bei der Umsetzung begleiten und immer mit Kosten reduzieren, Umsatz steigern. Also eigentlich gar nichts Außergewöhnliches, wirklich das Handwerk. Und es hat mir die Chance gegeben, da jetzt von so einem Lieferanten, von so einem Verkäufer richtig reinzugehen in diese Firmen. Mir hat das gut gefallen. Man ist da gleich bei der Geschäftsführung, die erzählen einem gleich die Probleme. Man ist da gleich beim Produktionsleiter. Manchmal war man schon unangenehm weit oben für das, dass man eigentlich jung ist und wenig Erfahrung hat, aber ich fand das natürlich super. Also umso mehr Stress wusste ich schon, umso mehr lernt man da. Und nach 3 Wochen musste ich da in Innsbruck bei einer großen Bank dem Vorstand präsentieren, wie der seine Abteilungen organisieren soll. Da bist du natürlich auch schweißgebadet vorher und nachher merkst du, okay, sind alles Menschen und alles kann man lernen. Und ich glaube, ich habe da einen guten Sprung gemacht. Mhm. Ja, und nach 10 Projekten war da natürlich auch wieder meine Geduld am Ende, weil...
2 Jahre dann oder wie lange war
es? 1,5.
1,5 wieder?
Ja, okay. Also nach 1,5 verliere ich dann immer eigentlich die Begeisterung. Also bei der Unternehmensberatung, da war es so, da machst du dann tolle Projekte, dann findest du da 1 Million Euro Einsparungspotenzial, erklärst denen, wie sie das holen können und dann hörst du nichts mehr von denen. Ja, dann weißt du nicht, hat es funktioniert. Und vor allem, du hast auch nichts davon, wenn es funktioniert hat. Ja, du stellst da deine Rechnung und dann laufst du weg und irgendwie hat... Das fühlte sich so steril an. Ja. Man verbringt da so viel Zeit damit, dass der einem die Story glaubt. Mhm. Aber das ist ja irgendwie nur der erste Schritt. Ja. Eigentlich geht es dann darum, in der Umsetzung und dann irgendwann im Ergebnis. Ja, hat es funktioniert und da war man immer relativ weit davon entfernt. Und deswegen war dann für mich das dann auch nicht so authentisch, dass ich das mein ganzes Leben lang machen wollte. Mhm. Ja. Und ich hatte natürlich dann schon im Hinterkopf immer... diese Nachfolgestory von meinem Vater, die hat mich schon immer natürlich beschäftigt und
da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Kam das dann, also dass sich eure Wege gekreuzt haben oder wie hat sich das Ganze entwickelt?
Von mir und meinem Vater?
Ja.
Na, die haben sich schon früher gekreuzt.
Ich meine jetzt Unternehmer.
Ja, klar. nein, klar, also ich meine, also ich habe es ja anfangs schon erwähnt, wenn man so einen Unternehmervater hat, so eine starke Persönlichkeit, also der lebt dir das ja vor, der bringt dir das ja quasi bei, diese Art zu denken. Ja, das ist ja ganz anders als so ein gewöhnlicher Mensch denkt. Ja, das ist ja also voll in Bezug auf Risiko und auf Chance und auf was bringt was und was bringt nichts. Da orientiert man sich nicht an Gehalt oder an Kostenstrukturen, sondern man interessiert sich ja für Anteilsstrukturen und für Märkte und international. Also man denkt da ganz anders. Ich war da immer schon voll geprägt. Also mein Vater hat 1991 eine Firma übernommen, also 2 Jahre vor meiner Geburt, mit 4 Freunden gemeinsam eine Elektrotechnikfirma gekauft in Gelsenkirchen. 30 Mitarbeiter, tolles Produkt. So ein schlummernder Hidden Champion in Deutschland am Land und seine 3 Kumpels, die wollten so ein bisschen Beteiligungsgeschäft machen und haben diese Firma gekauft und er war bei McKinsey frustriert vom Folienschrubben, damals echt noch Overhead-Folien zeichnen und die haben ihn angerufen und gesagt, du musst da reingehen als Geschäftsführer. Und er hat sich gefreut und dachte sich, ja, endlich bin ich Unternehmer und hat das dann 17 Jahre lang gemacht Und davon waren die ersten 10 Jahre waren richtig hart. Also da war zu wenig Cash für eigenes Gehalt. Der ging dann als Berater bei anderen Firmen in die Geschäftsführung, damit wir zu Hause was zum Essen haben. Das kriegt man natürlich, kriegt man schon mit, wenn da wenig Geld ist. Aber später lief es dann gut. Also die haben Elektrogeräte für Kohlebergbau gemacht, also explosionsgeschützte Sicherungskästen. Was ganz was Nischiges, was ganz was Kompliziertes, wo auch die Konzerne dann nicht reingehen wollten in diese kleinen Nischenmärkte. Daher haben wir das natürlich prägend bei uns immer mitschwingen. Und später konnte er dann Management Buyout machen, mit der Investor gehen, mit dem größten PE quasi aus Österreich, die anderen Gesellschafter auskaufen. Dann haben die einen Börsengang gemacht im Folgejahr in Frankfurt und im Folgejahr gab es einen Exit an den polnischen Konzernen. Also da gab es einen Hype in der Industrie und den konnten die toll mitnehmen. Also die haben 15 Jahre quasi gehungert bis zu diesem Hype, aber dann hinten raus lief es richtig gut. Und ich hatte das immer im Hinterkopf, ja, ich hatte das immer im Hinterkopf, also ich hatte da viele Sachen im Hinterkopf, also als Kind habe ich nie verstanden, warum die Firma nicht so heißt wie er. Ja, wenn man eine Firma gründet, dann nennt man dies auch irgendwie nach sich. Und die hieß Hansen, ja, und mit diesem Namen konnte ich nie was anfangen und der war aber so omnipräsent und so hieß halt der Lars Hansen, von dem mein Vater die Firma übernommen hat. Ja. Und deswegen dieses Nachfolgethema, das war schon immer präsent und als Kind fragt man dann schon die Eltern so, was machst du eigentlich und wo kommt eigentlich das Geld her und so. Und dann hatte ich das immer so im Hinterkopf und mein Vater hat schon manchmal auch mir auch so Projekte vorgestellt, die ihm zugetragen wurden, aber die viel zu klein waren. Also während dem Studium kann ich mich erinnern, da kam er mal zu mir und sagt, willst du so eine Mini-Mikrofirma kaufen mit mir oder wir oder du? Und dann haben wir uns da eingearbeitet und ich muss so lachen jetzt im Nachhinein, weil das war ein Postkartenvertrieb in Wien mit 100.000 Euro Jahresumsatz. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich damals einfach der Meinung war, dass das so extrem viel Geld ist. 100.000 Euro Jahresumsatz, ja. Und jetzt natürlich muss man dann lachen, wenn man da mal sieht, wo Kleinunternehmen sich bewegen, ja. Oder da redet man ja noch gar nicht von größeren. Dann haben wir da verhandelt mit diesem Unternehmer und waren verschiedener Meinung und da ging es schon um Kaufpreisdiskussionen und da war ich vielleicht 23 und das war damals schon prägend, wenn man sich vorstellt, okay, das wäre dann meine eigene Firma und da könnte ich dann alles machen und müsste ich alles machen und das heißt, dass dieses Hirngespinst Unternehmer hat mich schon immer begleitet, ja, und dann am Ende von der Unternehmensberatungszeit, also ich war dann echt schon frustriert, also ich kann das ja dann auch nicht verstecken und wollte da nicht mehr ich dachte mir dann, wenn ich ein MBA mache, dann kriege ich vielleicht nochmal diesen runderen, diese Ausbildung, diese holistische Ausbildung, wo quasi das Ingenieurswesen, Wirtschaftsingenieurswesen ist der Kern, aber rundherum kannst du dann auch mit Strategie, Marketing und alles, was dazugehört, was damit anfangen. Und natürlich war das auch stark angelehnt, dass mein Vater auch ein MBA gemacht hat in INSEAD, nachdem er auf der ETH Maschinenbau studiert hat und das einfach eine tolle Ausbildung ist. Und für mich war es so ein bisschen Ticket raus auch aus der Unternehmensberatung. Und da war dann eine Periode von einem Dreivierteljahr von Ende Unternehmensberatung bis zum Startstudium. Und da habe ich dann angefangen, dass ich eine Firma suche zur Nachfolge. Also da habe ich dann angefangen, mit Makler zu schreiben, mit Banken zu schreiben.
Also du hast dann selber gesucht nach einem Unternehmen, was du übernehmen kannst. Genau. Einfach aus der Prägung raus.
Genau, einfach aus dieser Idee heraus. Das könnte ja wirklich was richtig Aufregendes sein und so vom Jobprofil, was zu mir passen könnte. Eben natürlich so ein bisschen mit dem Mentoring, mit dem Coaching von meinem Vater. Aber der hat immer gesagt, wenn du das machen willst, dann musst du das selber machen. Ich mache da nichts für dich. Also wenn du Fragen hast, kannst du mich anrufen. Wir treffen uns einmal im Monat für ein Feedback.
Ja.
Aber
wie war das Verhältnis familiär? Weil ich sag mal, wenn man jetzt nicht aus irgendwie einem unternehmerischen Background kommt, ich komme jetzt auch nicht unbedingt aus einem unternehmerischen Background. Mein Vater war zwar selbstständig, aber in sehr, sehr kleinem Stil. Und man hört ja oft die Diskussionen so, das ist ja dann, keine Ahnung, Familienunternehmen und da ist ja dann sowieso Geld da und ja, wenn du dann Nachfolge machst und so, das ist ja das easy Leben dann, was ich komplett konträr sehe. Also ich glaube, manchmal sogar würde ich die Hypothese wagen, dass eine Nachfolge schwieriger ist als eine eigene Gründung, weil du irgendwo ja privat nochmal ganz anders da drin hängst und wie du vorhin auch gesagt hast, die Väter oder die Unternehmerväter sind ja auch keine normal gestrickten Personen in der Regel, die haben ja alle irgendwo ein Rad ab und ansonsten hätten sie das ja nicht gemacht. Wie war dein Vater für dich? War das Mentor, Autorität, war der irgendwie, war der schwierig als Typ oder hat der quasi irgendwo so wie du gerade eben auch beschrieben hast, du kannst das machen, aber mach's selber. Also war das so eine harte Mentorship oder wie war das Verhältnis, wie war die Rolle zwischen euch?
Also ich glaube, im Englischen sagt man da, glaube ich, tough love. Also ich glaube, es war quasi im Nachhinein oder auch währenddessen, glaube ich, war es der ideale Zugang, weil es quasi dieses du musst selber lernen, wie man geht. Und wenn du hinfallst, dann helfe ich dir auf. Aber du musst selber gehen. Du musst deinen Weg finden. Du musst selber lernen, wie das funktioniert. Und ich bin da. Ich beschütze dich und ich unterstütze dich. Aber du musst es machen. Ja, ich halte jetzt nicht da deine Hände und wir gehen Kilometer weit, sondern du hast ja gesehen bei mir, wie man geht. Und jetzt musst du es selber rausfinden. Und von dem her war das so. Ich kann mich schon erinnern, zum Beispiel, ich hatte ja so eine Startup-Idee während dem Studium. Und das war eben so ein ehrenamtliches Geschäftsmodell, also so ein Sozialunternehmen, ja. Also unterm Strich darfst du per se kein Geld verdienen. Also du kannst dir einen normalen Lohn zahlen, aber du darfst keine Gewinne erwirtschaften, also du darfst keine Gewinne ausschütten. Das war ein Verein. Und da kann ich mich noch genau erinnern, da hat er zu mir gesagt, ja, mach das nicht, das ist die volle Zeitverschwendung. Mhm. Und ich dachte mir, ja, perfekt, das mache ich jetzt, um es dir zu beweisen. Und ich habe das dann gemacht und es hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe da total viel gelernt, aber ich habe zum Beispiel, weil du das Thema Gründung angesprochen hast, ich habe da schon gemerkt, wenn man was von null startet, also da die ersten Kunden finden sozusagen, die waren halt hier öffentliche Geldgeber und dann die ersten Mitarbeiter, das waren halt Ehrenamtliche und die ersten, die aus diesem, es war so ein Mentoring-Programm, die da mitmachen, es war ein extremer Aufwand, das aus dem Boden zu stanzen, aber nachher war es total berührend zu sehen, was dafür Geschichten entstanden sind. Und letztes Jahr waren wir dort bei 5-Jahre-Feier und dann war da gerade der 1000. Mensch, der dieses Programm durchlaufen hat und hat so erzählt und war total rührend. Also da war mir schon klar, irgendwie, wenn man da was aus dem Nichts startet, dann ist das voll beeindruckend. Und ich glaube, mein Vater hat auch im Nachhinein gesehen, dass das was Cooles war, was er zum Beispiel nicht vorhergesehen hat. Und deswegen war dieses Verhältnis immer so, dass er eigentlich mein Sparring-Partner war. Mhm. Also ich gehe dann zu ihm und sage, hier habe ich eine Idee, was hältst du davon? Und er gibt dann da seine Meinung ab und die nehme ich dann so als einen Datenpunkt. Ja. Mhm. Und er hat mir immer schon gesagt, ja, du musst das selber machen und das hier ist meine Meinung und so hätte ich es gemacht, aber du musst das selber machen. Und ich glaube, von dem her war die Autorität immer da. Und er unterstützt mich ja immer noch in ganz vielen Situationen. Aber es war auch immer die Freiheit da, das selber zu machen. Schön. Und gerade in diesem Nachfolgekontext, glaube ich, was du vorher gesagt hast, manchmal wäre Gründen leichter als Nachfolgen. Dann, glaube ich, ist das in Situationen, wo die seniorige Person nicht loslassen kann, sondern so ein 80-Jähriger, der dann seinem 50-jährigen Sohn die ganze Zeit sagt, was der machen soll. Mhm. Da kommt er ja nie in die Gänge, da findet er ja nie seinen eigenen Stil, da macht er nie seine eigenen Fehler und dann lernt er das nie, dann hat er da keine Freude damit. Und bei uns war das schon immer so, dass das war klipp und klar, also wenn ich das machen will, dann muss ich das selber machen. Mhm. Und das, finde ich, ist dann im Kern total unternehmerisch. Mhm. Und ich habe noch 4 Geschwister, die dürfen auch alle machen, was sie wollen und die sind alle ganz anders und bei uns ist quasi jeder so, wie er ist und das ist total okay. Und von dem her würde ich sagen, hat da mein Vater auch sehr viel richtig gemacht.
Mhm, verstanden, schön. So, und dann hattest du die Idee zu Entrepreneurship through Acquisition, würde man es ja heute nennen,
genau, ETA. Ja.
Das war wann?
Ja, das war so
2018 dann oder 2019?
Ja, also die erste Postkartenfirma, das war 2018 und dann war das natürlich die ganze Zeit in meinem Kopf. Es braucht ja eine Zeit lang, bis man sich mit so einem Gedanken anfreundet, da Bücher liest und Podcasts hört und mal nebenbei ein bisschen. Also ich habe das schon während der Unternehmensberatung immer nebenbei Firmen angeschrieben und gesucht und mit Leuten geredet. Und dann war das aber erst vor 2 Jahren, dass ich da aus der Unternehmensberatung raus bin und das mal Vollzeit gemacht habe und das auch richtig cool fand, dass man da auch dann die Flexibilität hat, wenn da ein spannendes Projekt ist, dass man dann sagt, okay, ich komme morgen vorbei. Und ich habe dann auch gemerkt, dass diese Geschwindigkeit und diese Freude, dass das auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Es gibt ja sehr viele professionelle Parteien, viele sitzen ja in München, Frankfurt, London, also die würden jetzt nicht morgen da zum Mittelstandsunternehmen irgendwo in Baden-Württemberg fahren, ja. Also da muss eine Analyse gemacht werden und indikatives Angebot gestellt werden und in der Due Diligence kommen die mal vorbei, ja. Also das gab mir schon viel Energie, diese in diese Materie einzutauchen.
Aber du warst dann quasi Unternehmensberater und hast nebenher nach einem Unternehmen gesucht,
ja, das genau.
du übernehmen konntest.
So war es mal eine Zeit lang, ja.
Okay.
Genau. Also okay. anfangs war das auch schon immer mit dem Management bei Ihnen Gedanken.
Ja.
Also man sagt ja da schon ETA, Entrepreneurship Through Acquisition, heißt ja quasi Nachfolgeunternehmer. Und die Idee war immer, dass ich das so mache, wie mein Vater das damals gemacht hat. Mhm. Also, dass ich da wen finde, der seine Firma veräußern will. Da gibt es ja viele Gründe, warum das zustande kommt. Mhm. Und dass ich da eine Beziehung aufbaue mit dieser Person und dann da langsam die Nachfolge antritt. Und dann gibt es eine Übergabephase und so.
Mhm. Und Hansen war mittlerweile ja verkauft,
beziehungsweise genau,
die Börse gebracht. Ne?
2005 verkauft, genau.
Alles dann schon deutlich länger her, ja, verstanden.
Okay. Genau, das war dann schon.
Und dein Vater war dann nur an Bord oder war der dann im Prinzip raus?
Also bei meinem Vater war es so, ich würde sagen, das war dann so eine normale Übergangsfrist, wo er noch 2 Jahre Geschäftsführer, ja, sein musste mit dem neuen Eigentümer, war ein polnischer Konzern und dann hatten die eine andere Strategie und dann, wie das so ist bei Unternehmern, dann, wenn man da anderer Meinung ist, dann trennen sich auch die Wege. Mein Vater hat dann nochmal, das ist auch sehr lustig im Nachhinein, nochmal bei einem viel größeren börsennotierten Konzern in der Branche als Vorstandsvorsitzender angeheuert.
Okay.
Mhm. Und weil wir vorher schon gesagt haben, dass Unternehmer ja nicht sehr gute Angestellte sind, war das dann auch, glaube ich, für beide Seiten auch klar, dass das natürlich so nicht harmoniert. Ja. Aber es war natürlich interessant, weil in der Branche mein Vater dann auch den Dirk Markus zum Beispiel kennengelernt hat und die waren dann auch da gemeinsam im Aufsichtsrat vorher und dann ging mein Vater da in den Vorstand. Und deswegen war dann auch unsere Nähe mit dem Dirk und mit Aurelius, das war für uns immer ganz interessant, weil das natürlich von der Größenordnung und von der Professionalität natürlich eine ganz andere Liga ist als dieses Freestyle-Unternehmertum, das wir gewohnt waren. Mhm. Und mein Vater ging dann da aus dem Konzern raus und hat dann gesagt, er macht jetzt nur mehr Minderheitsbeteiligungen und hat angefangen, eine Beteiligungsfirma aufzubauen, wo er sagt, hier ist ein toller Unternehmer mit einer tollen Idee. Dem gebe ich ein bisschen Startkapital und ich halte mich da als strategischer Beirat im Hintergrund und gehe jedenfalls nicht mehr in diese operative Rolle. Mhm. Und genau, das macht er jetzt seit 20 Jahren.
Angel-Tickets dann.
Ja, genau. Mhm. Und natürlich, wie das so ist bei Startups, da haben natürlich viele Sachen nicht funktioniert. Aber er hat ja auch, es gab auch erfolgreiche Projekte, also eher so Club-Deals, Co-Investments bei anderen Unternehmern. Ein Startup ging durch die Decke, weil es hat dann Corona-Tests gemacht. Und so hat er jetzt, würde ich sagen, einen sehr umfassenden Wissensschatz, was Unternehmertum betrifft. Er sitzt ja auch bei Aurelius im Aufsichtsrat und sieht also auch quasi diese Welt und die verschiedenen Welten. Aber was mir auffiel, ist, dass er halt ein sehr guter Manager, also Operator, richtig operativ in der Geschäftsführung und dann natürlich auch ein wertvoller Investor, Beirat für Strategie. Mhm. Aber was er natürlich nie gemacht hat, ist dieses Dealmaking. Also richtig im Investmentteam, also entweder als Einzelperson oder im Team, Deals finden, Deals analysieren, Finanzierungen aufstellen, strukturieren. Und das musste ich mir eigentlich selber beibringen. Mhm. Und das war dann für mich natürlich ganz wichtig. Wenn du einen Deal machen willst, dann musst du natürlich wissen, wo das herkommt. Ja. Und ich war dann eigentlich in der Rolle, wo damals seine Kumpels waren, die diese Firma gefunden haben, Hansen. Und genau, war eine andere Rolle. Und da konnte er mir dann teilweise die Detailfragen auch nicht erklären. Und ich musste mich da viel selber informieren und konnte da mein eigenes Netzwerk auch aufbauen, natürlich viel in München und auch bei meinem Studium da viel dazulernen. Mhm.
Das heißt, du hast vor rund 3 Jahren dann quasi ein Unternehmen übernommen?
Nein, meine erste Übernahme war vor einem Jahr.
Ah, vor einem Jahr.
Okay. Genau. Mhm. Und dann,
also 2025?
Genau, und da waren dann 3 Deals letztes Jahr. Also es ist ja dann, also während meinem Studium.
Okay.
Also es ist ja so, es ist ja nicht linear. Ja. Es ist ja nicht so, dass du sagst, dieses Jahr mache ich einen Deal und dann machst du dieses Jahr einen Deal, sondern es ist ja so, dass du da herumlaufst und ich habe dann in diesem Dreivierteljahr so Gas gegeben und über 100 Firmen angesehen. Und das sind ja endlos lange Prozesse. Das wusste ich ja vorher nicht, dass diese Verhandlungen sich ja manchmal bis zu 1,5 Jahre ziehen. Das heißt, ich habe da richtig angeheizt, die Vertriebstrommel sozusagen, den Trichter richtig vollgefüllt und bin dann, habe dann aufgegeben, unter Anführungszeichen, bin in die Schweiz gezogen und habe mein MBA gestartet. Mhm. Und wie das halt so ist, kommt dann jemand und sagt, können wir nochmal reden? Und dann kommt jemand anderer und sagt, ja, wir, ein anderer Kaufinteressent, das hat nicht funktioniert, wir öffnen den Prozess wieder, ihr Angebot ist das zweitbeste. Und dann kommt ein Netzwerkpartner und sagt, hey, wir hatten doch einen guten Austausch letztes Jahr. Ich glaube, hier ist ein Unternehmen, das super zu euch passen könnte. Und so zweimal geblinzelt, gab es dann letztes Jahr 3 Deals. Währenddessen im Studium nochmal voll in Frage gestellt, was ich machen will. Natürlich unten rausgekommen, das ist genau das, was ich machen will. Mhm. Nochmal auch hier alle Lücken vom Ingenieurwesen gefüllt, so dass ich jetzt sagen kann, ich verstehe auch alles, was da passiert. Und ja, wie das halt so ist, da kriegt man ja dann auch Rückenwind. Da kommen dann jetzt Manager, die mit uns arbeiten wollen. Da kommen Investoren, die bei uns investieren wollen. Da kommen Operator, Dealmaker, diese ganzen verschiedenen Rollen, die kommen jetzt alle zu uns. Also es gibt da jetzt richtig Rückenwind. Mhm. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr wieder 2 Deals machen werden und hoffentlich die nächsten 3 Jahre auch, ja.
Stark, okay. Aber ist ja keine Vorstruktur hinten dran oder irgendwas.
Genau,
nein. Ist einfach Eigenmittel plus Bank plus wahrscheinlich genau. Verkäuferdarlehen und dann genau. Auch
alles, was es gibt, ja. Und wir haben natürlich ein starkes Netzwerk von Co-Investoren, die da mitmachen würden, ja. Mhm. Also diese Kapitalthematik, das ist sehr interessant und das hat mich auch lange gehemmt und es glaubt auch jeder, der sich nicht mit der Materie beschäftigt, um eine Firma kaufen zu können, muss man reich sein. Und die Reichen kaufen die Firmen und die Armen nicht. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Nee. Also das Kapital, und ich sage das immer zu allen, die mich fragen, wie geht das Firma kaufen, ich sage denen immer, Kapital ist der letzte wichtige Punkt. Ja. Vorher gibt es so viele andere wichtige Punkte, die du klären musst. Und wenn die vorne alle richtig sind, dann hast du beim Kapitalsuchen kein Problem. Mhm. Wenn das vorne unklar ist, dann gibt dir niemand Kapital. Mhm. Und dann willst du dein eigenes da auch nicht reinlegen. Mhm. Und deswegen ist dieses Kapitalthema ja immer so ein bisschen, nicht ironisch, aber fast selbsterklärend. Ja. Also es ist, wir sind ein Family Office, so nennt man das. Weiß ja keiner genau, was das ist. Aber viele stellen sich vor, dass da so die Kübel Geld rumstehen. Und dass man dann entscheidet, wem man es gibt. Aber so ist es ja nicht. Das ist ja alles veranlagt. Das Geld arbeitet ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man Eigenkapital braucht, dann geht man das suchen. Ja. Dann schaut man, wo sind liquidere Positionen, die man vielleicht auflöst. Oder wo kann man was beleihen. Also man will ja dann nicht ein anderes Projekt auflösen. Mhm. Aber Kapital findet man immer für ein gutes Projekt.
Was waren das für Unternehmen? Nur im Schnelldurchlauf, Branche, Größe, Mitarbeiter, ja. Standorte?
Also es hat klein angefangen. Das erste war eine Marke für Kindermode. Babauba heißt die. Hatte eine lange Historie in Wien. War in der Höchstphase, haben die schon über 10 Millionen Euro Umsatz auch gemacht. War so eine klassische Gründerstory von dem Ehepaar, die nicht die richtigen Kinderklamotten finden konnte und das dann selber machen wollte und auf einmal sagen die Freunde, ich will das auch haben und dann ganz organisch sind die gewachsen bis 100 Mitarbeiter und 10 Millionen Euro Umsatz. Dann haben die schon mal verkauft, dann haben die neuen Eigentümer das nicht gut geführt, dann ging es in die Insolvenz, dann haben die alten Eigentümer das wieder gerettet und so ging das hin und her und über einen Freund kam das zu mir und ich fand das total interessant, weil die hatten so eine große oder haben so eine große Facebook-Community von über 200.000 Fans und diese Fans, also so nennt man die auf Facebook, diese Community, die ist ganz nah dran und das hat mir irgendwie gefallen und dann hatten die keine Lust mehr, das weiterzuführen und wir haben das dann übernommen und neu aufgebaut. Mhm. Also es war so ein Mix aus Nachfolger und Startup.
Aber ihr seid voll rein dann?
Ja, wir sind da voll rein. Also ich war dann
hier
schon...
Hier war dann du und?
Also es war so, ich war dann schon... vielleicht müsste ich mal erzählen, wo sich dann mein Management bei in Plan ein bisschen verändert hat, weil ich war dann in diesem Jahr 2024 ganz aktiv und wir haben ein starkes Netzwerk mit vielen Unternehmern und ich wusste, da war eine Firma in Düsseldorf und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich will da nach Düsseldorf fahren, diese Firma anschauen und dann meinte er so, ja, Firmen anschauen ist immer gut und Düsseldorf ist auch nicht so weit weg, aber ich kenne wen in Düsseldorf, der war bei mir bei Hansen 20 Jahre Geschäftsführer, lass den doch dort vorbeischauen, ja, das, also der wohnt ja um die Ecke. Okay, dann nahm ich Kontakt auf mit dem. Und dann hat er die angeschaut und sagt, ist vielleicht nicht so passend. Und 4 Wochen später kam der zu mir mit einem Projekt und sagt, ich habe jetzt eine richtig spannende Firma, lass uns doch dorthin fahren. Okay, dann sind wir da sofort hingefahren und so. Und dann waren wir da dort, da war mein Vater auch mit. Und ich war immer noch in diesem Management-Buy-In-Modus. Und dann gingen wir da raus und dann sagte der, Christoph heißt der, ja, also für ihn wäre das perfekt. Er wird da sofort Geschäftsführer werden, für ihn wäre das perfekt. Er wird aus dem Konzern rausgehen und da wieder rein. Ja. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, ach, super, ja, ich meine, wenn der Christoph da reingeht, also dann brauchst du da nicht reingehen, gell? 70 Mitarbeiter, das führt der, gemütlich, jetzt macht dein Konzern 700 Mitarbeiter. Mhm. Und da war für mich zum ersten Mal klar, okay, wir kaufen die Firma gemeinsam mit dem Manager. Der Manager geht da rein und ich bin da nicht Vollzeit drinnen. Das heißt, ich kann ja dann eine andere Firma suchen. Und auf einmal hatte ich quasi organisch diese Idee, dass das auch skalierbar ist. Mhm. Ich meine, im Nachhinein ist auch nicht Rocket Science, aber so habe ich es mir halt selber, hat sich das halt selber so ergeben. Und dann gab es noch einen anderen Unternehmer, mit dem mein Vater schon ein paar Projekte hatte, der auch wieder unbedingt mit uns arbeiten wollte, auch aus dem Konzern rausgehen. Also wir sind so quasi, wir sind ein Auffangbecken für Unternehmer, die im Konzern gefangen sind. und der ging dann bei der Kindermodemarke rein. Weil der wollte raus aus seinen großen Strukturen. Private Equity gebackt, Buy and Build Case, hat ihm keinen Spaß gemacht als COO für 14 Firmen für die Operations zuständig. Und der hat gesagt, super, so eine Kindermodemarke, die bauen wir auf, das ist cool, da gibt's eine große Reichweite. Und wir haben da auch gleichzeitig noch eine andere Firma angesehen für den Werkzeughandel, für Dachdecker und Spengler. Mhm. Und der Case war dann so, dass er jetzt Geschäftsführer von beiden ist und die sind beide am gleichen Standort.
Also. Super, oder?
Ja, ist super. Also der ist ein super Typ und führt das komplett alleine. Also ich habe das unterschätzt, diese richtigen Macher, Geschäftsführer, also die brauchen sicher nicht meinen Rat. Ja. Also habe ich manchmal überlegt, ich bin eigentlich so Management Buy-in as a Service, könnte man auch sagen, weil diese Unternehmer, so wie auch mein Vater ja immer einer war, die so stark im Operativen sind, die wissen nicht genau, wie dieses Dealmaking funktioniert. Und gleichzeitig diese Verkäufer, die sind auch so im Tagesgeschäft drin, die finden dann auch nicht diese Manager, die perfekten Nachfolger wären. Mhm. Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, ich bringe halt diese Parteien zusammen, die sonst nicht zusammenkämen. Mhm. Und der dritte Deal, der war dann schon ein bisschen größer, der kam dann auch über einen Münchner Private Equity Freund, der gesagt hat, hey, wir haben da eine Firma analysiert für unseren Fonds, das passt da nicht ganz rein, aber wir glauben, das ist ein richtig spannendes Unternehmen und schaut euch doch das mal an. Da war es schon November und ich wusste, mein Studium geht los im Jänner. Und dann so eine Nacht- und Nebelaktion da nach Düsseldorf geflogen im Schneesturm und da rüber gefahren, eben wieder mit dem Christoph und diese Firma angesehen. Und das war dann halt ein absoluter Hidden Champion. Also da war dann von Anfang an klar, da könnte man so viel machen, um zu wachsen. Und gleichzeitig ist dieses Unternehmen steht schon so sensationell da, seit 60 Jahren. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was eigentlich dieser deutsche Mittelstand oder vielleicht gibt es auch in Österreich, also was da für Hidden Champions irgendwo schlummern, wo jetzt leider in dritter Generation keine Kinder sind oder die Kinder einfach ganz was anderes machen wollen und das quasi per se zur Veräußerung kommen muss. Mhm. Und ich meine, diese Nachfolgewelle ist eh in aller Munde, die Babyboomer gehen in Rente, aber das ist einfach, da gibt es so wahnsinnig beeindruckende Firmen. Und wenn man vorher in der Unternehmensberatung war oder in einem internationalen Konzern im Vertrieb gearbeitet hat, dann beeindrucken einfach diese Potenziale, ja, dass du da mit ganz einfachen Managementmethoden, mit ganz einfachen Logiken, die sich bewährt haben über Jahrzehnte, kannst du dort riesige Wertsteigerungshebel ziehen und gleichzeitig für eine Familie, die nicht weiß, wie es weitergehen soll mit dem Familienunternehmen, eine sympathische Alternativlösung zu den klassischen strategischer Konzern oder Private Equity übernimmt dein Unternehmen. Das wollen die vielleicht nicht. Die wollen, dass andere Unternehmer, andere Familienunternehmer dieses Familienunternehmen übernehmen. Mhm. Und gleichzeitig wollen die sofort wissen, wer ist der neue Geschäftsführer, wer ist der neue Eigentümer. Und wenn das in Summe 2-3 Leute sind und die sitzen da beim ersten Termin alle am Tisch, dann ist das für manche Leute extrem sympathisch. Mhm. Und das ist jetzt so ein bisschen unsere Brand geworden.
Das heißt, ihr spielt diese Karte quasi, ihr habt keine klassische Fondsstruktur, ihr seid kein klassischer Finanzinvestor.
Das klingt so, als würden wir was spielen. Ja, ich würde eher sagen, wir sind so. Wir sind und wir sitzen da und wir sagen, so könnte es ausschauen mit uns. Es gibt ganz viele Alternativen, das wäre unser Angebot. Wenn Sie das annehmen, dann würde uns das total freuen. Das ist natürlich voll personalisiert, individualisiert auf das, was wir aus der Konversation, aus vielen Gesprächen hören, dass die sich vorstellen. Da gibt es ja unterschiedliche Themen, die jedem Einzelnen von denen wichtig sind. Und dann probieren wir dann eine ganz individualisierte Nachfolgelösung anzubieten. Manche sagen super, manche sagen, für uns passt das nicht. Und das ist so, ja, die Karte, die wir spielen, aber es ist jedenfalls keine Schauspielrolle, die wir spielen, sondern das ist so unsere Brand, ja, dafür stehen wir quasi.
Ich finde auch das, was du sagtest, sehr, sehr wichtig, dass so ein Unternehmenskauf immer nach so viel Eigenkapital klingt, aber du kannst ja wirklich so Deals richtig geil strukturieren oder sinnvoll für dich strukturieren. Ich nehme an, ihr habt jetzt bei den drei Deals auch nicht irgendwie Millionen an Eigenkapital irgendwie.
Nein, gar nicht. Ne? Gar nicht. Und was mich immer so frustriert hat, ist, dass alle meine Freunde Immobilien kaufen wollen. Das ist irgendwie so der Traum von einem jungen Erwachsenen. Und meine Freundin, die wollte auch immer, dass wir eine Wohnung kaufen. Und ich dachte mir immer, es geht mir einfach nicht ein, warum man in eine Immobilie, steckt ja schon im Namen auch, wie unbeweglich das ist. Ja, also wir wissen ja gar nicht, wo wir in 5 Jahren wohnen und wie viele wir denn sind. Haben wir dann mehrere Teilnehmer in unserer Familie oder bleiben wir zu zweit? Das weiß man ja alles vorher nicht. Und dann so einen riesigen Kreditvertrag auf 30 Jahre eingehen, das ging mir gar nicht ein. Aber bei einer Firma einen Kreditvertrag eingehen, das war für mich total logisch. Ja. Also das war für mich quasi der Enabler. Man tauscht hier mit der Bank Liquidität und zahlt dafür Zinsen. Also man mietet quasi das Kapital bei der Bank. Ich finde, das war ganz einfach verständlich. Ja. Und am Ende braucht es ein bisschen Eigenkapital. Da bin ich jetzt natürlich in der Luxusposition, dass jetzt bei den ersten 3 Transaktionen ich da wenig Co-Investoren brauchte, aber mir ist klar, dass natürlich das Eigenkapital auch endlich ist und auch gute Partner haben mittlerweile, die da auch Eigenkapital beisteuern würden zu attraktiven Konditionen und wir gehen das ganz unternehmerisch an und dann Fonds raisen oder so, das macht für uns gar keinen Sinn. Also ich wüsste auch gar nicht, wer mir Geld geben soll. Mhm.
Aber ihr macht da eine klassische Struktur, also ihr habt quasi ein Bankdarlehen.
Ja,
genau. Banken geben in der Regel so 3x EBITDA, ja, genau. Ganz grob. Ne? Mhm. Man muss mal gucken, dass man guten Multiple zahlt. Mhm. Vielleicht will der Verkäufer und Verkäuferdarlehen reingeben. Vielleicht kriegt man irgendwas über einen Earnout strukturiert und dann wird das Eigenkapital natürlich überschaubar.
Ja, genau.
Bei einem 7-stelligen Deal. Ne?
Ja, genau. Genau so ist es. Mhm. Und also was uns aufgefallen ist, und es ist ja auch so ein bisschen der Slogan auf unserer Website, ist ja irgendwie gemeinsam weiterentwickeln. Also was uns ganz wichtig ist, und das kommt auch immer aus dieser Hansen-Geschichte, also der Lars Hansen, der gab da auch Verkäuferdarlehen, der war da auch noch 2 Jahre mit dabei, am Anfang natürlich öfter, dann weniger, der hatte auch noch 10% Restbeteiligung oder Rückbeteiligung.
Ja, Rückbeteiligung ist
genau.
Immer spannend.
Genau, und wir hatten auch zum Beispiel bei der Buffertex letztes Jahr, da war die Bank dann total beeindruckt. Ja. Die Verkäuferfamilie, die kriegt eine Rückbeteiligung, die gibt ein Verkäuferdarlehen. Unser Manager, der kriegt natürlich auch eine Beteiligung. Also es war immer der Ansatz auch von meinem Vater, man muss hier mit allen teilen. Ja. Also man muss alle mit ins Boot holen beim Risiko und alle dann belohnen beim Return. Also es war immer ganz wichtig, wir machen das alle gemeinsam, ja, und nicht die arbeiten für uns, sondern wir arbeiten zusammen. Und wir sind ja auch dann draufgekommen, dass die Banken das auch sehr schätzen und dann dir auch sehr entgegenkommen bei ihren Konditionen, bei ihren Angeboten, wenn sie sehen, wow, da ist wirklich von allen verschiedenen Parteien Commitment langfristig dabei. Ja, und das ist so ein bisschen das, was wir machen und das, was uns richtig Spaß macht.
Mhm. Ja, ist super spannend. Ich meine, auch der Punkt mit den Immobilien und so, da habe ich auch offen gestanden, meine sehr eigene Meinung dazu. Ja, wenn Leute zu mir kommen und sagen, das Eigenheim wäre ein Investment, dann weiß ich immer nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Ja.
Und was halt niemand macht, ist eine Opportunitätskostenbetrachtung fahren. Ne? Wenn du dich halt 30 Jahre bindest irgendwo, dann denkst du nicht outside der Box. Also das ist so konträr zum Unternehmertum, wie es einfach nur geht. Deswegen bin ich da voll und ganz bei. Da hatte ich auch schon herrliche Diskussionen über das Thema. Werd da auch immer leicht emotional. Ich weiß gar nicht warum, aber wie man einen Luxusgegenstand als Investment sehen kann, das ist für mich ein absolutes Rätsel.
Es gibt sicher Beispiele, wo es Sinn macht, weil man das schafft, ohne Auktion irgendwo von sehr guten Einstiegspreis in sehr guter Lage irgendeine Immobilie zu erwerben oder weil man die Fertigkeit hat, da große Renovierungen kostengünstig vorzunehmen. Da gibt es eh ähnliche Parallelen zum Unternehmenskauf. Aber per se würde ich sagen, macht es eigentlich keinen Sinn. So, ja, ich meine, die Rechtsanwälte und die Ärzte, die sagen dann immer, die Miete ist rausgeschmissenes Geld. Mhm. Aber eigentlich ist die Miete, also das ist die Gebühr, die ich für die Freiheit bezahle, dass ich immer mit einer, weiß ich gar nicht genau, 3-monatigen Kündigungsfrist komplett meinen Standort wechseln kann. Wenn das zu teuer ist, in was Einfacheres ziehen. Wenn das zu klein ist, in was Größeres ziehen. Also ich zahle ja quasi ein Abo für die Freiheit und mir gefällt das voll. Ja. Also ich habe da gar kein Problem mit Miete zahlen.
Nee, sehe ich auch so. Also auch Vermieter sein und Immobilieninvestments machen, ist total sinnvoll, mache ich auch. Aber das Eigenheim habe ich bisher noch nicht verstanden. Thema operativ noch. Bist du Ingenieur und ihr seid generell ja tief in den Operations mit drin. Was sind so die Themen, die ihr üblicherweise angeht? Sind das klar unterschiedliche Branchen und so, aber bist du jetzt so ein klassischer Produktioner, der dann mal sagt, jetzt nehme ich die Produktion mal auseinander oder wie tief bist du da dann drin schlussendlich?
In der Vergangenheit war das ja so, dass wir da ein sehr geschäftsführerfokussiertes Beteiligungsmodell hatten. Also es war dann so, dass man mit dem Geschäftsführer spricht, was hättest du denn für Ideen, was man hier besser machen könnte? Und die zwei Geschäftsführer, mit denen wir das bis jetzt gemacht, mit denen ich das bis jetzt gemacht habe, die hatten da gleich eine Liste von 10 Ideen, wo die sagen, ja, das kann man alles verbessern. Aber jetzt ist so, seit diesem Jahr habe ich auch einen operativen Partner bei mir, der diese Value Creation Analysen auch macht. Mhm. Der Martin, der war auch vorher bei Aurelius, lässt uns nicht los, diese Marke, aber dort sind einfach viele gute Leute. Und der schaut auch immer drauf, ja, was können wir da eigentlich machen? Weil es ist ja ganz witzig, wenn man da reinkommt in diese Welt, dann ist man ja am Anfang so fokussiert auf das Dealmaking und irgendwann kommt dann der Tag hoffentlich, an dem man seinen ersten Deal macht und das ist ja eigentlich erst der Start. Mhm. Ja. Also eine schlechte Firma oder einen zu hohen Preis, das kann ja jeder kaufen, der irgendwie das Geld findet oder jemanden findet, der ihm das gibt. Aber da die Potenziale auch wirklich heben, das war ja auch das, wovon ich immer geträumt habe, ja, dass man wirklich diese Potenziale nicht nur identifiziert, sondern auch umsetzt und dann auch verbessert. Also das ist das, wo wir immer unseren Fokus drauf hatten und immer mehr eigentlich. Also wenn wir da eine Firma sehen, wo uns gar nichts einfällt, wie wir da was besser machen, dann haben wir auch schon ein bisschen Bauchweh. Mhm. Also mein Vater sagt ja immer, was ist die Story? Ja? Was ist die Story? Also die Story ist ja immer irgendwie, dass da ein tolles Unternehmen ist mit einem tollen Produkt, aber da gibt's keinen Vertrieb. Okay, dann fangen wir an, da Vertriebsstrukturen zu bauen. Mhm. Das ist jetzt keine Rocket Science, wir kochen auch noch mit Wasser. Aber zum Beispiel in der Produktion, du hast es angesprochen, gibt's keinen Produktionsplan. Okay, dann fangen wir an, da die Auslastung zu erhöhen, weil man das genauer planen kann. Also es sind eigentlich einfache Managementprinzipien, die wir da einführen. Und da ist unser voller Fokus drauf. Mhm. Und wir wollen natürlich in Zukunft jetzt und vor allem jetzt mit meinem Kollegen Martin da auch vorher genau identifiziert haben, was wir da machen wollen. Weil manche Sachen lassen sich ja dann nicht so umsetzen wie geplant und es kommen ja auch neue dazu. Aber der Plan, was man alles machen könnte, der soll natürlich groß sein. Und da soll es natürlich viele Ideen geben. Und wenn man sich da dann damit beschäftigt, dann kriegt man auch eine richtige Energie. Dann hat man eigentlich richtig Lust, dass es morgen schon losgeht. Und manchmal analysieren wir Firmen, da wissen wir gar nicht, was würden wir da machen. Da verstehen wir auch gar nicht so genau, was die machen. Da ziehen wir uns dann auch zurück. Also ich würde sagen, es gibt auch so eine gesunde Komplexität. Mhm. Es gibt die ganz einfachen Sachen und dann die mega komplizierten Sachen. Mhm. Und da suchen wir immer so eine mittlere Komplexität. Also so, dass wir das noch verstehen, aber dass da auch jemand eine Marge dir gönnt, weil du was Komplexes schaffst. Und da ist man natürlich bei Produktionen schnell mal angedankt, ja.
Aber das heißt, ihr kauft dann Firmen, die man quasi, wie du sagst, die man gut verstehen kann. Das heißt auch viel, viel produzierendes Gewerbe.
Genau.
Also einfache Branchen, nenne ich es jetzt mal. Nichts Techie, AI und SaaS und so Zeug. Also eher klassische Themen. Und dann wird auch irgendwo die Tradition ein bisschen bewahrt im Unternehmen, aber es werden halt einige Hebel gezogen, die man operativ einfach anfassen kann.
Genau, eigentlich das Gute bewahren und dann schauen, wo kann man was bisschen besser machen. Also nicht Restrukturierungsansatz oder hier große Richtungsänderungen. Also es gibt ja dann, ganz wichtig ist ja auch diese menschliche Komponente. Also du kannst ja auch nicht in eine Firma kommen und da dann den Kurs 180 Grad drehen. Dann sind ja die Leute auch komplett verwirrt, die gehen dann weg, die blockieren. Und wenn du da reinkommst, also es war jetzt auch Wahnsinn zu sehen, auch wie diese zwei Geschäftsführer da reingehen. Ich weiß gar nicht, ob die das so bewusst gemacht haben oder ob das einfach die Erfahrung und die Routine ist. Also wie die das geschafft haben, da die Leute mitzunehmen auf diesen neuen Weg. Also für viele heißt das ja doch eine deutliche Umstellung. Und die sind da teilweise begeistert, dass die Arbeit, die sie immer gern gemacht haben, dass die jetzt noch aufregender ist. Und diese menschliche Komponente, wenn man da diese operativen Pläne macht, über die wir gerade gesprochen haben, dann muss man immer auch die Menschen mitdenken und muss auch überlegen, okay, das ist ein traditionelles Familienunternehmen, wo jetzt ein gewisser Stil war, 60 Jahre, und du bist, das sind Leute teilweise seit 30 Jahren bei dieser Firma, kannst du nicht von einem Tag auf den anderen alles anders machen. Und da schauen wir auch, dass wir diese Veränderungen schon mitbringen und auch umsetzen, aber eben auch in gesunden Geschwindigkeiten.
Mhm. Verstanden. Jetzt habt ihr letztes Jahr 3 Deals gemacht. Ich meine, das ist ja schon ein Track Record, von dem wir da sprechen können. Du hast ja auch gesagt, da waren Leute natürlich dann noch drauf aufmerksam, was noch wichtig ist fürs Netzwerk. Jetzt macht ihr dieses Jahr vielleicht nochmal 1, 2, 3 Deals. Wie stellst du dir das Ganze denn so das haben wir vorhin gerade schon besprochen, wir sind nicht so die Eigenheimtypen, weil wir nicht wissen wollen, wo wir in 5 Jahren sind.
Ja. Ja,
das denke ich ist auch wichtig. Aber gibt es so einen mittelfristigen Horizont, wo du sagst, du willst die Unternehmensgruppe dahin entwickeln?
Ich würde sagen, jein. Ein klares Jein, weil es ist so, also sicher hatte ich da jetzt ein super Jahr letztes Jahr, aber ich bin ja immer noch realistisch, schon optimistisch, aber auch ein realistischer Unternehmer, der auch vorher da auch viel Zeit im Dunkeln verbracht hat, wo man einfach auch in der Gegend herumläuft. Also ich weiß auch, dass es zum Beispiel sein kann, dass es dieses Jahr nicht klappt. Ja. Aber ich glaube, es ist mittlerweile so, dass unser Netzwerk sehr gut ist und ich glaube, dass wenn man da wächst, dann kann man auch die Strukturen nachziehen. Und mein Geschäftspartner, der Martin, der träumt da immer von seiner eigenen Operations-Truppe. Der hat natürlich da die Aurelius und die Roland Berger DNA natürlich tief in seinem Denken drin. Aber der weiß auch, dass natürlich mit diesem Overhead kommt natürlich auch Druck. Und solange wir da jetzt zu zweit rumsuchen, ist eigentlich relativ wenig Druck am Kessel. Er hat noch so Beratungsmandate, mit denen er sich gemütlich über Wasser hält und gleichzeitig haben wir auch die volle Freude am Tun. Und wenn es jetzt sein sollte, dass dieses Jahr 2 Firmen dazukommen und nächstes Jahr 2 Firmen dazukommen, ja, dann kommen da Beteiligungsmanager dazu und dann werde ich mir Leute holen, die mich bei den Transaktionen unterstützen. Mhm. Aber das ist was, glaube ich, wo man sagen kann, ja, die Struktur folgt dem Geschäft. Mhm. Und ich glaube, 2 Deals kann man auf jeden Fall noch machen, bevor wir Mitarbeiter brauchen und dann würde man organisch wachsen. Mhm.
Und ihr finanziert euch dann über den Management-Fee oder wie macht ihr es?
Ja, genau. Also bis jetzt habe ich von meinem Sparbuch gelebt, aber jetzt gibt es auch ein bisschen Management-Fee, ja. Ich habe glücklicherweise Bitcoin 2017 entdeckt.
Okay.
Da konnte ich jetzt mal 8 Jahre lang da von meinem surrealen Sparbuch leben, aber das geht auch dem Ende zu. Also da müssen wir jetzt natürlich auch die Strukturen nachziehen. Ja. Also da muss man jetzt auch sich überlegen, es war auch das Erste, was der Martin gemacht hat, wo er hier in diesen Freestyle-Unternehmerladen kam, mal rückwärts rechnen, was wir denn eigentlich an Fixkosten haben im Jahr. Und da auch gesagt, okay, wir brauchen diese Summe an Management-Fee auch, um mal unsere Kosten zu decken. Ja. Mhm. Aber ich würde immer sagen, bei uns folgt immer die Struktur dem Geschäft. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr unternehmerisch. Also die Pläne so für die Holding-Struktur, die ziehen wir dann nach, je nachdem, vielleicht klappt es ja nächsten Monat, aber vielleicht braucht es ja auch noch 1,5 Jahre.
Mhm.
Das weiß man im Vorhinein nicht.
Mhm. Spannend. Ich habe auch 2017 Bitcoin gekauft. Ich glaube, da war er bei 1500 oder so. Kann das sein?
Ja, ich glaube, ich habe unter 1000 meinen ersten gekauft.
Unter 1000 sogar. Mhm. Ja, ich habe ihn dann leider nur, ich glaube, 1 oder 2 Jahre später bei 4000 verkauft, weil ich mir dachte, das war's jetzt. War ein super Investment, ne?
Ja. Also
Steigerung war natürlich brutal, aber.
Es ist so, dass man als Jugendlicher glaubt man ja irgendwie noch alles, was man da so liest und sieht und hört und will dann natürlich so Aktien kaufen und solche Sachen machen. Und ich habe da auch mit Daytrading auch ziemlich viel Geld vernichtet und ziemlich viel Wachstum auch wieder weggewirtschaftet. Also eigentlich umso weniger man da bewegt, umso besser. Also was waren denn da die Zahlen? Ich habe da einige Bitcoins gekauft, da war es bei 800 Euro oder so. Und wenn ich die gehalten hätte jetzt, dann wäre natürlich das Leben gemütlich. Aber die habe ich dann natürlich auch klassisch verkauft, als die Kurse ganz unten waren. Dann nachgekauft, als sie wieder raufgingen. Und es war genau so, wie man es nicht machen soll. Dementsprechend ist da auch relativ wenig übrig geblieben. Aber es war so, dass es mich jetzt quasi in dieser Selbstständigkeitsfindung bisschen über Wasser hielt und es ist so, glaube ich, dass viele träumen ja so ein bisschen von diesem Ausbruch aus dem Hamsterrad, du hast es auch vorher erzählt, ich hatte es ja auch ewig genervt und da glaube ich ist schon wichtig, dass man irgendwie so einen kleinen Polster hat, weil sonst, glaube ich, wird es schon relativ schnell sehr stressig, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete zahlst nächsten Monat, dann glaube ich nicht, dass du da gute Analysen und gute Verhandlungstaktiken und geduldige Konversationen haben kannst und deswegen bin ich im Nachhinein voll dankbar, dass ich da so Glück hatte und was mir halt am meisten gefällt auch an dem Bitcoin-Investment ist, dass mir mein Vater da sehr stark abgeraten hat davon. Genau, und deswegen glaube ich, als Kind macht man ja auch immer so teilweise genau das Gleiche wie die Eltern und teilweise absichtlich dann genau das Gegenteil.
Und da hat es geklappt. Und
da hat's geklappt.
Hat im Endeffekt viel, viel dazu beigetragen, dass der Weg so möglich ist.
Ja, also jetzt so, ja. Ich meine, sonst hätte man halt einen anderen Weg gefunden.
Findest immer irgendeinen. Genau. Das ist ja der Punkt. Ich meine, wenn du da umtriebig bist und so, du findest immer irgendeinen Weg. Ja.
Genau, also so würde ich es auch sagen. Mhm. Ich glaube, wenn man die Freude hat am Tun und man hat da auch Vortrieb und man ist auch ehrlich zu sich selber und reflektiert laufend, macht das eigentlich Sinn, was ich hier mache? Wie kann man das besser machen? Warum hat es in der Vergangenheit nicht geklappt? Wenn man da so ein bisschen ehrlich zu sich selber ist und da mit viel Schwung in die richtige Richtung geht, dann glaube ich schon, dass das irgendwann funktioniert. Ja.
Ja.
Ja, man sieht ja auch viele, wo es nicht funktioniert. Das ist natürlich dann auch immer traurig. Ja, aber das Leben ist nicht fair, aber Unternehmertum, glaube ich, ist schon irgendwo ein bisschen fair. Und was halt das Wichtigste ist oder was ich mir halt immer gedacht habe, was ich mir immer noch denke, ist, wenn ich mein ganzes Leben lang Unternehmertum mache und dann hat es nicht geklappt und ich bin mit 60 arm, dann hatte ich einfach ein total aufregendes Leben und habe als Opa einfach die wildesten Geschichten, die ich meinen Enkeln erzählen kann.
Ja.
Im Gegensatz zu, ich bin im Konzern, krieg stabiles Gehalt und habe dann relativ wenig zu erzählen. Und deswegen war das für mich auch, ich habe auch einfach die Freude am Tun.
Ja.
Und das, glaube ich, das muss im Vordergrund stehen.
Ja.
Und dann, weil dann schaffst du es sowieso, weil dann ist ja quasi der finanzielle Erfolg der Bonus.
Klar.
Und der Erfolg der Freiheit, dass du entscheidest, was du tust und mit wem und wo und wie, das ist ja schon für mich Luxus dann.
Ich meine, obwohl man es noch nicht hat, zwangsläufig ist das Geld ja nie der Motivator. Also war es für mich auch noch nie. Der Motivator ist irgendwie ein Team zu bauen, was es noch nicht gab, ein Logo zu kreieren, was es noch nicht gab, ein Büro zu haben, was man nach seinem Gusto irgendwie einrichtet, jetzt auf unsere Branche bezogen. Das ist halt, das ist, finde ich, das, was antreibt, dass du irgendwie, der Spaß an der Verantwortung ist es bei mir persönlich eigentlich.
Ja.
Ja, weil du viel mehr Impact irgendwie hast durch dein Tun und Handeln, als du irgendwie hast, wenn du so ein kleines Zahnrad irgendwo bist. Ne? Und jetzt hast du natürlich mehr Druck und zahlst auch einen Preis dafür und dein Telefon klingelt immer als letztes, wenn es kritisch wird. Mhm. Ja? Ist halt der Preis, den du zahlst. Ja. Aber Spaß an der Verantwortung ist für mich auch so ein Riesenthema.
Ja, ja, ich glaube, für viele ist das nichts. Ja? Viele, die sind da voll gestresst, können nicht mehr schlafen. Aber ich finde das halt total aufregend. Also ich kriege da so viel Energie.
Ja.
Ich hatte schon die wildesten Abenteuer, obwohl ich das eigentlich noch gar nicht so lange mache. Aber da war diese eine Firma, wo eben der Christoph gesagt hat, schauen wir die an. Und es sind ja immer irgendwie so komplizierte Familienaufstellungen, weil sonst würden die ja eine saubere interne Nachfolge machen und dann käme es ja nicht zu diesen Gesprächen. Aber da war zum Beispiel eine Familie in Ostdeutschland und da war der Vater, war so ein wahnsinniger Unternehmer, hat schon zum dritten Mal eine Firma gegründet, alle in der gleichen Stadt, alle in der gleichen Branche und war einfach so ein genialer Ingenieur, so Daniel Düsentrieb, einfach jeden Tag irgendwas Neues an seiner Maschine erfunden. Und wir wollten von dem die Firma übernehmen. Und dann kamen wir drauf, okay, ein Teil gehört seiner Tochter. Und die blockierte die Transaktion und die hat auch nicht mit dem Vater geredet, die haben nicht mehr miteinander geredet. Mhm. Und dann ist natürlich für uns immer die Überlegung, okay, kann man diesen Konflikt irgendwie lösen? Können wir da irgendwie der Mediator sein, der dieses Chaos aufräumt? Und dann kamen wir drauf, dass sie hat einen Bruder und sie sagt immer dem Bruder, was der dem Vater sagen soll und der Vater sagt immer dem Sohn, was der seiner Schwester sagen soll. Und das war quasi so, okay, wenn wir uns mit dem verbünden, dann könnte es sein, dass wir hier ein Riesending lösen. Und der Bruder, der wohnt aber in der Ukraine. Und ich dachte, und für mich war dann so der erste Gedanke, okay, schade, dann ist das quasi keine Option. Und mein Vater hat gesagt, ja.
Fahr halt hin.
Ja, genau. Also musst du hinfahren. Ja, und 3 Tage später saß ich da im Flugzeug nach Polen und der hat mich da am östlichsten Flughafen in Polen abgeholt. Dann sind wir zudem in die Ukraine gefahren, in seine Fabrik, haben dort seine Geschäftspartner kennengelernt und seine Frau und haben da 2-3 Tage geredet. Und am Ende fand er das super. Hat gesagt, okay, wir wollten den auch beteiligen. Wir wollten, dass der die Innovation weitertreibt. Wenn der Vater einmal nicht mehr mitarbeitet, wo kommen dann die neuen Maschinen her? Und der hatte selber voll viele Ideen. Der hat selber die gleichen Maschinen in der Ukraine gebaut und hatte da auch schon 15 Verbesserungen zur Maschine vom Vater gefunden und hat uns extrem gut gefallen. Mhm. Und leider wurden wir uns dann am Ende nicht einig mit der Tochter. Und ich glaube, letztens hat mir der auch geschrieben, dass sie sich versöhnt haben und dass sie es jetzt gemeinsam probieren. Das ist auch was, wo wir uns dann auch für die freuen.
Habt ihr bestimmt einen Beitrag geleistet?
Ja, vielleicht, genau. Thema. Ja, und der Sohn war auch dann oft in Deutschland und es ist ja so ein Prozess. Und vielleicht steigen wir dann da ein oder nicht. Aber es war einfach so, einfach dieses Kennenlernen, dieses in die Ukraine fahren und wieder zurück, war einfach was, wo ich gemerkt habe, wie nah man dann da an so spannende Themen rankommt und auch beim Feedback von anderen, die das Gleiche sozusagen machen in der Beteiligungswelt, auch gemerkt, wie unkonventionell das ist, was wir da machen. Ja. Obwohl mein Vater, der hatte ja, wo er diese Firma in Gelsenkirchen hatte, hatte relativ zeitnah ein Werk in Polen, ein Werk in Tschechien und später auch in Südafrika eine Tochterfirma und in der Ukraine und in Russland. Also der war ja immer schon international, du musst dorthin gehen, wo die Märkte sind. Und, und deswegen war das für uns jetzt nicht so ein Riesending, dass ich da in der Ukraine war, aber für andere war das ein Riesending. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, das ist so ein bisschen das, was uns auszeichnet. Weil am Anfang, wenn du ja nur das kennst, was du immer machst, dann weißt du ja gar nicht, was ist eigentlich bei uns anders als bei anderen. Ich dachte, das machen eh alle so wie wir. Und dann natürlich probiert man das auch so ein bisschen zu schärfen, weiterzuentwickeln. Und jetzt ist natürlich was wie ein Betriebsbesuch, was wir uns natürlich ganz weit oben auf die Fahnen schreiben und da natürlich auch probieren, diese Beziehung mit einem Eigentümer, mit einer Eigentümerin auch relativ schnell aufzubauen. Weil am Ende, worum geht es am Ende in der Transaktion? Es geht um Vertrauen, weil das Geld ist meistens da bei der Art von Firmen, die wir anschauen. Und das Geld ist am Ende vom Leben vielleicht auch nicht mehr das Wichtigste für so einen Menschen, sondern was ist dem wichtig? Dem ist wichtig, wer ist der neue Eigentümer von unserem Familienunternehmen und wer sind hier die neuen Führungspersonen, die jeden Tag entscheiden, was passiert. Und da probieren wir diese Beziehung sehr früh, sehr intensiv aufzubauen und auch dieses Vertrauen dann herzustellen. Das braucht Zeit, das braucht viel Zuhören, gute Fragen und ja, das ist so ein bisschen das, was wir machen. Und so eine Betriebsbesichtigung in fernen Ländern macht richtig Spaß.
Ja, und das zeigt halt auch wieder, dass der einzige limitierende Faktor im Zweifel das eigene limitierte Denken ist. Ne?
Ja.
Du musst halt in die Ukraine fahren, ne? Um irgendwie deinen nächsten Deal vielleicht zu machen, beziehungsweise vielleicht sogar einen Familienkonflikt zu lösen.
Ne? Ja, und ich denke mir jetzt, also in dieser digitalen Welt, und ihr seid ja noch viel digitaler als wir, also da ist es ja dieses Vernetzen in ferne Länder total einfach. Ich habe ja meinen Vater mal gefragt, wie er eigentlich in den 90er Jahren ein Werk in Polen aufbauen konnte. Dann hat er gesagt, er hat da beim österreichischen beim Wirtschaftsministerium von Österreich in der Partnerstelle in Polen irgendwie angerufen und die haben ihm eine Liste gegeben von 30 Elektroingenieuren, die hat er alle durchtelefoniert, 29, die haben gar nicht verstanden, was er will, haben gesagt, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und einer war da und der hat gesagt, ja, Elektrotechnik für Bergbau, das finde ich super spannend. Ja. Und das war dann jahrelang der stärkste Standort. Später war dann dort das Hauptquartier. Und in Tschechien war es überhaupt so, da hat mein Vater eine Vorlesung auf der Uni in Brünn, auf der TU in Brünn, hat er eine Vorlesung über Bergbau, Kohlebergbau gegeben. Ja, und da war dann ein anderer Professor, der wusste viel mehr als mein Vater. Und der hat gesagt, kann ich da einsteigen? Und das war dann später dort der Geschäftsführer. Also dieses in fernen Länder reisen und dort schon opportunistisch auch versuchen nach Kontakten. Das ist schon was mein Vater mir vorgelebt hat. Und ich dachte zum Beispiel auch, wo ich so die ersten Male in München war und ich habe dann auch zum Beispiel bei Aurelius ein Praktikum gemacht 2018, da dachte ich mir immer, in München macht das ja jeder. Also wie soll man denn hier jemals überhaupt ein Netzwerk aufbauen, eine Personal Brand aufbauen, überhaupt eine Brand? Wie soll man denn hier jemals erfolgreich werden, wenn ja hier 1 Million Leute das Gleiche probieren? Und jetzt, nachdem ich quasi 3 bis 5 Jahre oder wann auch immer man sagt, dass ich damit angefangen habe, habe ich schon auch eine Orientierung von den verschiedenen Dimensionen, von den verschiedenen Parteien und sehe da schon auch für uns irgendwo in der Mitte irgendwie so ein kleines Plätzchen, wo es auch passt. Ja. Und fühle mich da sehr wohl in dieser Welt.
Schön. Ich finde so Geschichten, die so ein bisschen bumpy sind, immer ultra spannend. Identifiziere mich da auch selber viel damit, weil ich weiß es nicht. Es gibt halt viele Wege nach Rom, die, glaube ich, zum unternehmerischen Erfolg führen. Aber was irgendwie alle vereint, ist so dieses Machen, Großdenken, sich nicht limitieren lassen und dauernd in Bewegung zu sein und Sachen einfach auszuprobieren. Und mehr ist Unternehmertum eigentlich auch nicht. Ja? Und von dem her sind es sehr, sehr spannende Einblicke. Da auf jeden Fall vielen Dank für die Offenheit.
Ja, gerne, gerne. Und ja, also da kann ich nur zustimmen, das Tun, das ist der Kern von allem. Da gibt es so viele Stories, die wir jetzt erzählen könnten. Aber ich weiß noch, ich war da mal beim OMR Festival, das ist ja ziemlich bekannt, und da war der Redner, war der Manager von Justin Bieber. Und der hat ja da das kleine Kind irgendwo in Kanada entdeckt nach einem YouTube-Video und hat den groß rausgebracht. Und der meinte, ja, 99% vom Erfolg ist einfach das Machen. Mhm. Weil quasi der Erfolg, das ist ja dann das Endprodukt, wenn du gefunden hast, was du suchst, aber du musst ja mal losgehen, weil du gar nicht weißt, wie das am Ende ausschaut. Und beim Unternehmertum ist das ja genauso, ja. Du tust ja was unternehmen, steckt ja schon im Wort, und im österreichischen Dialekt ist, kann man ja auch sagen, was unternehmen wir, sagt man ja im österreichischen Dialekt, was Unternehmer, also es ist ja fast schon Unternehmer, also es ist ja in diesem Wort schon so drin, ja. Im Englischen, ich weiß, es ist so kompliziert im Englischen, aber im Deutschen ist das total logisch und macht mir extrem viel Spaß. Und einer unserer engsten Partner, der Markus Wenner von der GCI, der hält selbst 40 Beteiligungen. Und der sagt immer, wenn du den fragst, Markus, machen wir mal ein Projekt gemeinsam oder was, hast du mal was Spannendes? Dann sagt er immer, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht was und ich weiß noch nicht wann, aber ich weiß, dass ganz, ganz bestimmt kommt was Spannendes und dann machen wir das. Ja. Und man braucht einfach auch diesen Glauben, dass wenn man was tut, dass dann auch was passiert. Und wenn man das mal hat und wenn man da mal Blut geleckt hat, dann ist man so in Bewegung und wie du vorher gesagt hast, dann kriegt man da Rückenwind, dann bewegt sich da was und dann kommt auch so eine kleine Magnetwirkung, dann kommt ja irgendwie der Zufall auch zu einem und man gibt quasi dem Schicksal die Chance, einem Glück zu geben, man erarbeitet sich das Glück und am Ende macht das Unternehmertum einfach so viel Spaß.
Ja, ja, kann ich nur unterschreiben. An der Stelle, Konstantin, vielen lieben Dank für das coole Interview. Ich glaube, da waren einige Lehren dabei, auch für die Zuhörer, kann man sich einiges abschauen. Und ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht in einem Jahr dann nochmal auf den Status Quo schauen und schauen, wie viele Deals es dann geworden ist.
Ja. Danke. Ja, hoffentlich machen wir mal was gemeinsam.
Hoffen wir es, ja. Vielen lieben Dank fürs Dasein.
Danke für die Einladung.
So, das war ein wilder Ritt durch Unternehmertum, ja, wie wir gerade eben gelernt haben. Viele Wege führen nach Rom. Es muss nicht immer geradlinig sein, aber das Machen führt am Ende zum Erfolg. Das ist, glaube ich, die Quintessenz aus dem Gespräch gerade eben. Wenn ihr weiter so spannende Einblicke haben wollt, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Zuschauen.